schaffst du das? Der Podcast der grünen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Schreuder und das Thema heute ist, wie schaffst du Social Media? Da könnte man natürlich über extrem viele Themen sprechen. Wir wollen heute aber die rechtlichen Aspekte uns anschauen. Zu Gast ist Maria Windhager. Sie ist Medienanwältin und wird uns viele Tipps geben. Aber hören Sie selbst. Ja, wir haben heute zu Gast Maria Windhager, beziehungsweise ich darf bei Maria Windhager zu Gast sein, Medienanwältin in Wien. Aber liebe Maria, stell dich doch mal vor und erzähl, was du so machst.
Ha, das ist gar nicht so einfach, weil ich eigentlich sehr breit aufgestellt bin als Anwältin. Und zwar würde ich mich eigentlich zunächst einmal als ganz klassische Medienanwältin für klassische Medien sehen. Aber in den letzten Jahren hat sich mein Tätigkeitsschwerpunkt auch sehr stark entwickelt in Richtung Persönlichkeitsrechtsschutz. Vor allem Kinder zum Beispiel sind mir auch ein großes Anliegen. Und in diesem Zusammenhang hat sich dann auch das weiterentwickelt, die Betroffenenseite stärker zu sehen, vor allem in den Social Media. Und das ist ein ganz großes Thema geworden. Wie schaut es aus mit dem Rechtsschutz im Social Media Bereich? Nicht nur jetzt für Kinder, sondern für alle Menschen. Wie gehen wir damit um und in welche Richtung geht es? Und da bin ich eigentlich wirklich voll ausgelastet mittlerweile.
Ja, unsere Episode heißt ja auch, wie schaffst du Social Media? Und wir wollen das natürlich aus einer rechtlichen, ich meine, da könnte man auch viele Tipps geben, aber wir wollen dieses Mal die rechtlichen Tipps geben oder die rechtlichen Rat uns einholen. Aber was waren so typische Fälle, die du betreust? Was passiert auf Social Media?
Naja, die Erfahrung, die wir eigentlich gemacht haben und die dann sozusagen auch bei mir am Tisch gelandet ist, war die Erfahrung, dass in den Social Media sich so viel abspielt und so viel passiert, was uns alle betrifft und nicht mehr nur Nischen. Also lange waren ja Social Media so eher ein Nischenthema und auch Auswüchse in den Social Media waren eher auf extreme Gruppen beschränkt, würde ich jetzt mal sagen. Und in den letzten Jahren hat sich das eben so verändert und entwickelt, dass das in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist und uns eigentlich alle betrifft. Und da war dann wirklich auch Handlungsbedarf, was jetzt zum Beispiel anbelangt, das ganz große Thema Hass im Netz in allen seinen Facetten und Auswirkungen, die wirklich dramatisch sind und die uns alle betreffen und die natürlich auch unsere politische Kultur betreffen, die potenziell auch Wahlen beeinflussen können. Also all diese Phänomene, die wir ja noch gar nicht alle rechtlich eingeordnet haben. Also derzeit schauen wir ja sehr stark auch zu, was findet da statt und hecheln da sehr hinterher, um das überhaupt einmal rechtlich einzuordnen. Und mein Hauptthema war da in dem Zusammenhang eben vor allem dieses Hass im Netz-Thema und dann davon ausgehend ganz viele Nebenthemen, Zusatzthemen, Formalthemen, die halt dann dranhängen.
Social Media, hast du gerade gesagt, hat viel bei uns verändert, hat auch viel in Kultur verändert. Es hat natürlich auch viel in der Kommunikation verändert, nämlich auch für Unternehmer und Unternehmerinnen. Mittlerweile hat ein kleines Friseurgeschäft, der Wirtshaus ums Eck, oder auch die große Supermarktkette, die international agiert, eine Facebook-Seite oder einen Instagram-Account oder einen Twitter-Account oder einen YouTube-Channel. Ist das für dich so als Medienanwältin, kann man das so sehen, dass eigentlich jetzt jeder auch ein kleiner Medienunternehmer geworden ist oder Unternehmerin?
Ja, genau, das ist der Punkt, der ist ganz wichtig, den überhaupt mal zu verstehen und wirklich ernst zu nehmen, weil das ganz vielen noch nicht bewusst ist. In dem Moment, wo ich einen Account betreibe, und das kann ein kleiner Twitter-Account sein, ein kleiner Facebook-Account sein, habe ich hier auch die Pflichten, die jeden anderen Medieninhaber nach dem Mediengesetz trifft. Und das war natürlich bisher eine Spezialmaterie, die vor allem Medienunternehmen interessiert hat, aber nicht eine einzelne Person. Und wir müssen uns eben jetzt mittlerweile alle mit diesen einschlägigen Vorschriften auseinandersetzen. Das ist das eine, dass wir hier Inhalte produzieren, vertreiben, verbreiten, für die wir auch haften potenziell. Aber ich möchte auch auf einen anderen Aspekt noch hinweisen, der für mich ganz eine starke Rolle spielt als Thema, mit dem wir uns, glaube ich, in Zukunft ganz intensiv beschäftigen müssen, das ist das Thema Shitstorm auch für Unternehmen. Zum Beispiel dieses Thema Unternehmenskritik. Jede, die ein kleines Unternehmen, ein großes Unternehmen oder sonst wie betreibt, muss auch damit rechnen, dass es zum Beispiel im Netz, in den Social Media sehr heftig kritisiert wird, angegriffen, vielleicht auch zu Unrecht. Und wie geht man damit um? Das ist auch ein sehr großes Thema.
Also das ist natürlich interessant, weil ich mache auch Workshops zu diesem Thema. Also ich habe da natürlich auch mehr Gedanken gemacht. Aber wir wollen ja das heute aus einer rechtlichen Perspektive uns anschauen. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Es gab ja zum Beispiel eine Supermarktkette, die hat sich entschieden, auch für Zielgruppenarbeit Halal-Fleisch anzubieten und bewirbt das auf Facebook. Und dann kommt eine Lawine, eine eigentlich kaum zu bewältigende Lawine an, sagen wir, zigtausenden von Postings. Und in diesen Postings ist auch sehr viel strafrechtlich Relevantes, also beziehungsweise zumindest, sagen wir, Überprüfenswertes. Weil ich bin jetzt nicht die Instanz, die entscheiden kann, was strafrechtlich relevant ist und was nicht. Was sollte ich als Unternehmen dann tun?
Das ist ein wirklich super kniffliges Beispiel. Das
okay,
auch
sorry.
Aber das ist super, weil es auch die ganze Komplexität aufzeigt. Es ist sehr lustig, dass du mit diesem Beispiel heute zu mir kommst, weil ich war am vergangenen Freitag am Grundrechtstag und an diesem Grundrechtstag war auch eine Vertreterin eingeladen von Spar und hat ganz konkret über diesen Fall berichtet und das war für mich auch sehr spannend, wie dieses unternehmensintern eben damit umgegangen sind, weil sie eben genau diese Problematik hier auch präsentiert hat. Wie reagiert man auf sowas überhaupt? Ab wann reagiert man überhaupt? Also welchen Shitstorm nimmt man ernst? Muss man jeden Shitstorm ernst nehmen oder nicht? Und was macht man dann? Sie, also aus rechtlicher Perspektive kann ich dazu nur sagen, dass es wichtig ist, finde ich, als aus der Perspektive eines Unternehmens, aber auch als Privatperson, da würde ich gar keinen Unterschied machen, wirklich das genau zu beobachten, was da stattfindet und Inhalte, die offenkundig strafrechtlich relevant sind oder wirklich einem selbst extrem vorkommen, da kann man sich schon auf das eigene Gespür auch verlassen, einfach zur Anzeige zu bringen.
Also du würdest auch sagen, man kann sich auf sein Gespür verlassen oder gibt es dann auch so Richtlinien, wo du sagst, das ist eindeutig strafrechtlich relevant und das ist im Zweifel
ich glaube, ist vielleicht es ist sehr, nicht. Ich glaube, man kann hier nicht wirkliche Richtlinien aufstellen, aber was man sagen kann, immer dann, wenn es ins Extrem Grausliche geht, wenn Schimpfworte verwendet werden, wenn es erkennbar nur mehr darum geht, jemanden runterzumachen und nicht mehr darum, dass ein sachlicher Bezug da ist, ab dann ist eigentlich schon Feuer am Dach. Dann die weitere Abgrenzung, ob das eventuell sogar Offizialdelikte sind, wie Verhetzung oder Verstöße gegen das Verbotsgesetz, das sind dann so Differenzierungen, die durchaus knifflig sein können. Ja? Aber diese ganz extremen Beschimpfungen zum Beispiel, die erkennt man eigentlich immer und man kann einfach Sachverhaltsdarstellungen machen und dann prüft ohnehin die Staatsanwaltschaft, was das jetzt letztlich wirklich ist. Also man muss sich selber gar nicht so stark den Kopf zerbrechen. Wichtig ist, dass diese Inhalte gemeldet werden. Man kann jetzt,
soll ich sie melden oder soll ich sie auch löschen?
Also wenn ich die Möglichkeit habe, also melden einmal auf jeden Fall, löschen ist auch bei ganz extremen und eindeutigen Fällen unbedingt löschen.
Und vorher einen Screenshot machen, damit wenn ich es melde, auch das beweisen kann?
Ja, Screenshots sind deswegen so wichtig, weil erstens ich in Streitfällen dann, wenn sich jemand beschwert, warum löscht du mich, man auch das noch einmal diskutieren kann und sagen kann, um welchen Inhalt ist es eigentlich gegangen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, um auch ein Vorgehen allenfalls gegen die Person, die hier rechtswidrige Inhalte abgesetzt hat, zu ermöglichen. Und dann dazu muss ich natürlich den Vorgang dokumentiert haben. Das ist zum Beispiel etwas, was relativ kompliziert ist. Das klingt so banal, dokumentieren, aber wirklich im Moment den Screenshot machen und so machen, dass er dann auch zum Beispiel brauchbar ist, um vor Gericht vorgelegt zu werden, ist gar nicht so einfach, weil man darauf achten muss, dass das Datum da ist, dass der Äußerungszusammenhang da ist, damit man wirklich nachvollziehen kann.
Also, dass man den Zusammenhang erkennt.
Genau,
sozusagen.
Weil zum Beispiel eine völlig aus dem Zusammenhang gerissene Äußerung oder Beschimpfung, ja, wer ist da jetzt eigentlich beschimpft worden? Das muss man ja alles irgendwie nachvollziehen können. Und das ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Aber als Unternehmen würde ich sagen, auf jeden Fall, ganz wichtig, die Moderationspflicht wahrnehmen und wirklich schauen, dass entweder Inhalte wirklich gelöscht werden, auch moderierend unter Umständen eingreifen, wenn eine Diskussion vollkommen eskaliert. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man dann durchaus machen muss.
Gilt das eigentlich für Unternehmen oder für private Profile auch? Gibt es dann gibt's keinen Unterschied?
Da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Ja, wenn man sozusagen eine Gefahrenquelle sozusagen eröffnet, dann ist man eben auch dafür verantwortlich. Es wird ein Unternehmer sicher strenger beurteilt werden vom Gericht, was jetzt die Reaktionszeit anbelangt. Aber die Moderationspflicht und die trifft grundsätzlich jeden. Also diese Überwachungspflicht. Man wird vielleicht sagen, ein Unternehmen kann schneller reagieren, die haben mehr persönliche Ressourcen als irgendeine Privatperson auf ihrem Account. Aber wenn ich sozusagen etwas mache oder veröffentliche, wo ich auch damit rechnen muss, dass es relativ polarisierende Wirkung auslöst, dann muss ich auch Vorsorge treffen, dass wenn dann wirklich extreme Auswüchse veröffentlicht werden, da muss ich dann reagieren als Unternehmen.
Jetzt ein anderes Beispiel, also ist ein erfundenes Beispiel. Ich bin ein kleiner Buchhändler, ich betreibe meine Facebook-Seite alleine und selbst. Ich lade die Greta Thunberg ein, bei mir eine Lesung zu machen. Ich erfinde. Ja? Mhm. Und poste das und freue mich, mache einen Flyer dazu, poste das am Abend, lege mich schlafen, habe am nächsten Tag andere Sachen zu tun oder es ist Wochenende. 3 Tage später mache ich mein Facebook-Profil auf und es sind 50.000 Postings. Sehr viel strafrechtlich Relevantes, bereits Gemeldetes, vielleicht auch schon etwas, wo eine Anzeige gemacht worden ist oder so. Und ich bin ja nicht in der Lage dazu, quasi das zu bewältigen. Was müsste ich dann als kleiner Buchhändler tun?
Naja, da muss man einfach abdrehen. Also, das ist, also
die Seite oder das Posting?
Ja, da am besten gleich die ganze Seite abdrehen. Oder zumindest die Posting-Möglichkeit abdrehen. Mhm. Also es gibt einfach Shitstorms, die abgehen, die sind nicht kontrollierbar. Also das haben auch, dieses Problem haben auch traditionelle große Medienunternehmen. Denken Sie, man kann da zum Beispiel an den Fall denken, wie Jörg Haider gestorben ist. Da kommen so absurde Meldungen dazu, dass man einfach die Foren dann abgedreht hat und zu bestimmten Themen gar nicht posten lässt. Und das würde ich auch in diesem Fall dann empfehlen, bevor man sich durch 50.000 Postings durchquält, abdrehen. Ja. Mhm. Also diese Möglichkeit hat man immer, aber es wäre auch dann in diesem Fall jetzt nicht so, dass man gleich selbst zur Verantwortung gezogen wird. Das ist nämlich vielleicht der wichtige zweite Teil, den man bei der ganzen Sache dazu sagen muss. Wenn man nämlich selbst rechtswidrige Inhalte verbreitet, von denen man Kenntnis hat, dann haftet man auch selbst dafür und kann nicht mehr sagen, das war die Äußerung eines Dritten. Und das ist die große Gefahr, der man sich bewusst sein muss. Und das heißt sozusagen, wenn man eben dann überhaupt nicht reagiert auf Abmahnungen zum Beispiel oder auf Hinweise, dass auf meiner Posting, dass auf meiner Seite rechtswidrige Postings sind, dann bin ich irgendwann selber in der Verantwortung. Und das geht bei großen Unternehmen schneller, die kleinen und haben ein bisschen mehr Zeit, um darauf zu reagieren. Es wird zum Beispiel in der Rechtsprechung auch anerkannt, dass man sich durchaus juristischen Rat auch holen muss in manchen Fragen, weil die oft gar nicht so eindeutig zu beantworten sind. Mhm. Aber ich würde sagen, innerhalb von, wenn ich eine Abmahnung zum Beispiel bekommen habe, sollte ich eigentlich innerhalb von 2 bis 3 Tagen spätestens reagiert haben.
Also das wäre jetzt eigentlich auch so eine Frage, weil wenn man dieses Greta Thunberg-Beispiel, ist ein bisschen plakativ, ich weiß, aber wenn man dieses Beispiel nimmt und ein User verteidigt Greta Thunberg und erklärt, wie toll das ist und wie wichtig sie ist und ein Poster beschimpft diese Person, also die User tun sich untereinander beschimpfen und die eine wünscht dem anderen den Tod oder irgend sowas. Ja, es ist mir auch schon mal im Internet passiert. Wer ist dann sozusagen denjenigen, den man vor den Kadi holen muss? Dieser Buchhändler, weil es auf seiner Seite passiert, oder den User, der das postet, oder beide?
Das ist jetzt eben das Wichtige. Grundsätzlich haftet immer die äußernde Person. Also das ist die ich einmal als erstes vor den Kadi zehre. Die es wirklich gesagt hat. Das ist das Erste. Wenn aber jetzt zum Beispiel der andere oder die betroffene Person jetzt, der Tod gewünscht wird zum Beispiel, dann zum Buchhändler geht und sagt, hallo, auf deiner Seite postet irgendein Wahnsinniger das über mich, dann muss der Buchhändler reagieren. Weil dann ist er in Kenntnis von einem Inhalt, der rechtswidrig ist, und dann muss er handeln. Und wenn er dann nicht handelt, dann haftet er selbst, weil davor kann er sich auf ein Haftungsprivileg berufen, weil er eben das selber nicht unmittelbar verbreitet hat. Was anderes ist es übrigens dann, wenn es der Buchhändler selbst macht. Ja? Also dann haftet er, ist natürlich er die äußernde Person und haftet auch unmittelbar dafür. Das ist schon etwas, was sehr problematisch ist, weil eben hier dann diese Überwachungs- und Moderationspflichten unmittelbar dranhängen und das natürlich durchaus auch ein Aufwand ist, auch ein ökonomischer Aufwand, um sowas in Schach zu halten.
Nehmen wir noch einmal das Halal-Fleisch-Beispiel. Ich habe als Supermarktkette vermutlich eine Agentur beauftragt, meine Social-Media-Seiten zu betreuen. Und du hast ja auch eine quasi eine Art Moderationspflicht genannt, wenn ich das so nennen darf. Und ich habe im Vertrag bei der Agentur auch stehen, die machen das für mich. Wer ist dann sozusagen für fehlende Moderation haftbar, wenn dann was passiert? Ist das die Agentur, weil die sozusagen diese Aufgabe nicht gemacht hat, obwohl ich sie eigentlich beauftragt habe, oder trotzdem der Herausgeber der Seite, was die Supermarktkette wäre?
Also wichtig ist von der Terminologie her, dass man nicht vom Herausgeber der Seite spricht, sondern vom eigentlich, also jetzt ganz korrekt gesprochen, der Medieninhaber. Der Medieninhaber ist derjenige oder diejenige, die letztlich für den Inhalt verantwortlich ist. Das kann, ob man sich sozusagen bei der Befüllung mit Inhalten einer anderen Person bedient oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, wer letztendlich haftet. Das ist auch die Person, die im Impressum auch stehen muss. Und das ist der Medieninhaber oder die Medieninhaberin. Und wenn sich jetzt zum Beispiel das Unternehmen, das hier die Medieninhaber dieser Website ist, sich einer Agentur bedient, um das zu bespielen, dann ändert das nichts an der Haftung des Unternehmens. Es sei denn, die Agentur selbst gibt sich als Medieninhaber bekannt.
Das heißt, es haftet immer...
Es haftet immer der Medieninhaber. Der kann natürlich dann aufgrund seines Vertrages Regress nehmen bei der Agentur, wenn irgendwas schiefgelaufen ist.
Das wäre ein Folgeprozess quasi.
Aber das ist sozusagen dann etwas, was sich die untereinander ausmachen müssen. Der Medienunternehmen kann sagen, ich habe jetzt Probleme bekommen, ich habe jetzt eine Entschädigung bezahlen müssen oder sonst irgendetwas. Das hast du zu verantworten und dann muss er sich regressieren. Also die Agentur haftet jedenfalls nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar über das Auftragsverhältnis.
Wie schwierig es mit der Kommunikation im Internet, aber auch des Beweises ist, das war ja auch ein anderer Fall, den du betreut hast. Das war ein Bierladen versus Sigi Maurer. Da hat es ja zum Beispiel geheißen, das war gar nicht ich, der da in den Computer klopfte. Und das war ja da gab es in der Anwaltsszene, kann man sagen, schon einen großen Aufschrei, ne? Weil es dann sozusagen jegliche Posting dann so behauptet werden könnte, das habe ja gar nicht ich geschrieben. Das hat sich aber mittlerweile wieder anders dargestellt, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht das schildern, wie das damals gelaufen ist oder auch welche Gefahr da vielleicht auch bestand.
Na, das Problem ist, dass wir einfach in dieser digitalen Kommunikation es mit Problemen zu tun haben, mit Beweisproblemen, die uns wirklich Kopfzerbrechen bereiten und auch diese Sache Bierladenbesitzer gegen Sigi Maurer ist ja nach wie vor nicht ausgestanden. Wir haben zwar einen Etappensieg am Oberlandesgericht Wien erzielt, wo eben das Oberlandesgericht Wien gesagt hat, dass diese Beweislage so schwierig war, dass man eine lebensnahe Betrachtung heranziehen muss. Das heißt, ganz konkret, der Bierladenbesitzer sagt ja, es stimmt, das ist mein Computer gewesen und von meinem Account ist diese Nachricht abgeschickt worden, aber ich war es nicht. Und aus strafrechtlicher Perspektive zählt nur eines, wer war es? Also das heißt, es geht auch nicht darum, ob irgendjemand anderer, ob er für den Account verantwortlich ist, weil er dürfte ja so bei einer privaten Facebook-Seite ja gar niemand anderen ranlassen und so weiter. Das sind eher zivilrechtliche Überlegungen, eher haftungsrechtliche Überlegungen. Aus strafrechtlicher Perspektive zählt immer, lässt sich zweifelsfrei feststellen, wer der Täter war. Und genau mit dieser Problematik ist die Sigi Maurer konfrontiert, dass sie eigentlich diesen unmittelbaren Beweis, dass es der Bierladenbesitzer auch wirklich war, der persönlich diese Nachricht geschrieben hat, nicht erbringen konnte. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich es ein Wahrheitsbeweis nicht nur durch unmittelbare Beweise erbracht werden kann, sondern zum Beispiel auch durch Indizien.
In dem Fall war es ja, glaube ich, eine persönliche Nachricht. Ne?
Genau, die Nachricht war sehr persönlich geschrieben, in einem bestimmten Kontext.
Sie ist es war nicht öffentlich formuliert, sondern es war direkt an Sie gerichtet.
Genau, es war eine Facebook-Messenger-Nachricht, die direkt an Sie geschickt worden ist und auch vom Inhalt her auf eine sehr konkrete Lebenssituation Bezug nehmend. Also nicht irgendeine Beschimpfung aus der Luft gegriffen, sondern du bist gerade bei meinem Lokal vorbeigegangen und jetzt sage ich dir was dazu. Also das heißt, es gab auch so eine konkrete Begegnung in der Realität, in der analogen Welt, die sich auch hier dann in dieser Nachricht wiedergespiegelt hat. Und das ist auch das Besondere an dieser Fallkonstellation, weil eben auch das Oberlandesgericht Wien gesagt hat, da muss man schon anerkennen, dass man auch davon ausgehen durfte, dass diese Nachricht auch von ihm stammt. Aber es ist noch offen, also die Beweiswürdigung ist jetzt neuerlich durchzuführen. Und ich möchte einfach sagen, das Problem ist, wenn jemand abstreitet, dass jemand diese Nachricht geschrieben hat, dass dieser unmittelbare Beweis uns nie zur Verfügung stehen wird. Wer kann, wenn ich da dein Handy vor mir liegen sehe, kann ich schnell mir mal dein Handy nehmen und irgendeine Nachricht absetzen und du kannst dann sagen,
das wäre nicht so leicht, weil die ist ein bisschen geschützt.
Okay, na gut, das spricht für große Hürden, die man natürlich auch, aber viele haben das eben nicht. Ja. Also dieser, oder in Familien, dann sagt man, ja, das war mein Kind oder sonst irgendwer, wo dann das ganz schwer zu erbringen ist, dieser Beweis, wer es letztendlich wirklich war. Das heißt, man wird sehen, wie sich das auch in der Rechtsprechung entwickelt. Bisher war es so, das muss ich schon sagen, und insofern war natürlich das Urteil in Bezug auf die Sigi Maurer schon sehr, sehr überraschend. Das Argument, ich weiß nicht und wer andere hat das geschrieben, höre ich ja nicht zum ersten Mal. Ja. Also ich habe das in vielen Fallkonstellationen vorher schon gehört und bisher war es halt immer so, dass die Gerichte gesagt haben, ja, erzähl das deiner Oma. Das glaube ich dir nicht. Das ist nicht glaubwürdig, was du vorbringst und damit war das überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Das Spezielle an diesem Fall ist, dass es eben hier zu so einem großen Thema geworden ist und der Richter in der ersten Instanz eben sich gedacht hat, er zweifelsfrei konnte nicht festgestellt werden, dass es der Bierwirt war. Er hat eher den Verdacht, dass es jemand anderer gewesen sein könnte. Das kann er zwar auch nicht endgültig beweisen, aber er glaubt das und damit sozusagen trägt das Risiko, wer trägt jetzt wirklich die Beweislast, die Sigi Maurer und deswegen die Verurteilung und deswegen auch natürlich die Empörung, weil alle gesagt haben, das kann ja wohl nicht so sein, dass sie diese ganze Last hier auf sich nehmen muss.
Wir haben gerade auch noch die Impressumpflicht genannt. Ich glaube, das wissen auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Man bekommt immer sehr viele Informationen, welche Informationspflicht man auf der eigenen Webseite hat. Die gilt im Grunde auch für jeden Social Media Channel.
So ist es, ja.
Was muss da drinstehen?
Naja, da muss eben genau zum Beispiel diese Frage, wer ist eben verantwortlich für den Inhalt, diese Frage der Medieninhaberschaft, die muss hier offengelegt sein. Das ist ja ganz interessant. Oft werden ja irgendwelche Administratoren genannt. Das heißt noch nicht zwingend, dass ein Administrator auch gleichzeitig der Medieninhaber
ist. Oder ein Redakteur ist.
Ja,
ne?
Ja, eben. Also das ist so eigentlich nicht der endgültige Beweis. Sehr oft ist der Administrator auch der Medieninhaber letztlich. Aber vielen ist nicht klar, dass das eigentlich ein erheblicher Unterschied ist. Herausgeber ist auch so ein Begriff, du hast ihn auch vorhin verwendet, der gern verwendet wird. Der Herausgeber ist eigentlich weitgehend totes Recht. Das ist eigentlich jemand, der die grundlegende Blattlinie bestimmt zum Beispiel, die große Linie, aber nicht das Detail. Also das ist eigentlich auch etwas, worunter aber im normalen Sprachgebrauch einfach derjenige verstanden wird, der für den Inhalt verantwortlich ist.
Das ist der Unterschied zwischen Medienrecht und sozusagen Sprachgebrauch.
Genau, der Sprachgebrauch ist da ganz ein anderer. Ja, das ist damit gemeint, aber wenn man es eben ganz korrekt machen möchte, dann schreibt man dann eben Medieninhaber hin. Und im Wesentlichen geht es darum, dass eine betroffene Person weiß, an wen sie sich wenden kann und eine ladungsfähige Adresse, das ist das Allerwichtigste.
Ja. Gibt es aus deiner Sicht durch deine Erfahrung jetzt zunehmend mit Social Media irgendwo eine Lücke, wo du sagst, hier muss der Gesetzgeber oder Gesetzgeberin noch nachschärfen, sei es auf nationaler Ebene oder vielleicht sogar auf europäischer Ebene. Gibt es da noch Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich noch viel zu unklar?
Ja, unklar würde ich jetzt gar nicht, Unklarheiten sehe ich jetzt gar nicht so stark im rechtlichen Bereich. Es gibt eben aufgrund von technischen Herausforderungen immer wieder neue Fragestellungen, die uns beschäftigen. Mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich immer die Rechtsdurchsetzung, weil ich finde einfach, dass diese Rechtsdurchsetzung vor allem in den Social Media sehr mühsam ist, sehr anstrengend ist und einfach sehr teuer ist. Also es ist für mich auch ein ökonomisches Problem sehr stark. Und dass ich hier auch vor allem das Problem habe, bei großen Playern wirklich auf Granit zu beißen. Also wir haben ja zum Beispiel dieses eine große Verfahren anhängig, Eva Klawischny gegen Facebook, wo es zum Beispiel darum geht, durchzusetzen, dass ein rechtswidriger Inhalt gelöscht wird. Facebook hat sich geweigert. Es geht hier um einen rechtswidrigen Inhalt von einem Fake-Account, den es eigentlich nach den Gemeinschaftsstandards von Facebook beziehungsweise nach den eigenen Regeln gar nicht geben dürfte, ja, weil in Facebook ist ja bekanntlich Klarnamenzwang. Da sieht man, wie das dann in der Praxis funktioniert. Die machen das einfach nicht. Und wie setze ich das dann durch? Und das ist gar nicht das Problem, dass ich nicht die gesetzliche Grundlage dafür hätte, die ist da. Aber ich scheitere faktisch, weil einfach Facebook den längeren Atem hat, Verfahren hinauszögert und wer tut sich es an, jahrelang gegen Facebook zu prozessieren. Also da habe ich...
Wir hatten den Max Schrems auch schon zu Gast
bei uns. Ja, also das ist, der Max Schrems macht das in Bezug auf die Datenschutzseite. Genau. Der ist ja mittlerweile...
Aber medienrechtlich ist das eigentlich noch gar nicht ausgefochten.
Nein, und es war auch zum Beispiel total interessant, wie ich diesen Fall für die Eva Klawischny übernommen habe. Habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mir die europäische Judikatur an gegen Facebook. Nichts gefunden. Es gab nichts. Und das war, also das war für mich
erstaunlich
wirklich, wirklich erstaunlich.
Bei den Milliarden von Postings.
So ist es, ja. Weil natürlich ist es ein 0815-Problem, das sich da eigentlich gestellt hat. Und dass es dazu eigentlich überhaupt noch nichts gab, das hat mich eigentlich wirklich überrascht.
Facebook wird die österreichischen Juristen und Juristinnen lieben.
Ja, genau. Aber ganz interessant, das kann man vielleicht jetzt, weiß ich gar nicht, wann du deinen Podcast ausstrahlst, aber am 3.10. wird der EuGH in einer Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Prozess Eva Klawischny gestellt hat, verkünden. Ja, also das
wird danach sein, also dann wissen wir es vielleicht.
Ja, dann wissen wir es dann vielleicht schon. Na, weil die interessante Frage zum Beispiel auch die ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich eine einstweilige Verfügung erwirke, wie weit gilt sie im geografischen Sinn? Weltweit nämlich eigentlich. Das ist auch, muss man sich einmal vorstellen, das ist eigentlich eine weltweite Geltung. Das ist jetzt in Frage gestellt worden und auch als Rechtsfrage an den EuGH zum Beispiel herangetragen worden, weil das Problem war, dass Facebook gesagt hat, ja, wir sperren jetzt diesen rechtswidrigen Inhalt in Österreich, aber in Deutschland und überall ist der noch abrufbar. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir haben eine einstweilige Verfügung, dass eine bestimmte Äußerung nicht mehr verbreitet werden darf und Facebook verbreitet sie einfach trotzdem. Und jetzt ist die Frage, ob dieses Geoblocking zum Beispiel überhaupt zulässig ist. Das ist sehr, sehr interessant, ja. Und was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass viele Meinungsfreiheitsschützer diesen Prozess von der Eva Klawischny gegen Facebook sehr kritisch beäugen und eigentlich kritisiert haben, weil sie gesagt haben, na, das könnte dazu führen, dass dann die großen Unternehmen Filtersysteme einführen und so weiter. Und das ist eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit und dann ist sozusagen die Entscheidung darüber, was zulässig ist und was gesagt werden darf, in der Hand eines Unternehmens. Diese Probleme sehe ich nicht so stark. Ich würde mir nur wünschen in dem Zusammenhang, dass es unabhängige Clearingstellen gibt. Dass man sagt, wenn eben was gelöscht werden soll, wenn es um einen rechtswidrigen Inhalt geht, dass es eine unabhängige Behörde gibt, die das überprüft. Kann auch ein Gericht sein, ja. Aber sozusagen etwas, was weg ist vom Unternehmen. Und diese Behörde würde dann sozusagen sowohl sicherstellen, dass ein rechtswidriger Inhalt schnell gelöscht wird, weil um das geht. Es geht einfach darum, dass diese Inhalte wegkommen, möglichst rasch, weil sie unglaublich viel Schaden anrichten. Das ist eine spezielle Herausforderung in dieser digitalen Welt, dass sie einfach dann durch das Teilen und Weiterverbreiten zu großen Schaden anrichten.
Und dann irgendwann einmal in Ecken vorgedrungen sind, wo man sie gar nicht mehr löschen kann.
So ist es, ja. Das ufert ja komplett aus. Und das andere aber, dass natürlich auch sichergestellt ist, dass keine Zensur geübt werden kann. Also das ist mir genauso wichtig, dass natürlich Meinungsäußerungsfreiheit unverzichtbar ist und wir dafür auch Sorge tragen müssen. Das heißt, wenn Facebook zum Beispiel etwas löscht, was eigentlich zulässig ist, auch wieder online gestellt werden muss. Also das finde ich natürlich auch wichtig. Das ist auch ein großer Nachteil, zum Beispiel beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland, dass man da schon gesehen hat, dass das zu wenig berücksichtigt worden ist, auch diese Seite sicherzustellen. Aber das zum Beispiel, das sind Herausforderungen, das werden wir ja wohl schaffen, dass wir dafür entsprechende gesetzliche Regelungen vorsehen. Aber es ist Handlungsbedarf da, finde ich, mit den großen Playern, die hier wirklich in die Pflicht und in die Verantwortung zu nehmen. Da sehe ich auch gesetzlichen Handlungsbedarf. Sonst bei allen anderen Bereichen der persönlichkeitsrechtlichen Bestimmungen, glaube ich, fahren wir relativ gut, mit Ausnahme eben diesem Fall, den der Sigi Maurer auch aufgezeigt hat, bei diesen privaten Facebook-Messenger-Nachrichten. Also die sind ja vom normalen Persönlichkeitsschutzrecht nicht erfasst. Das heißt, es war oder es ist nicht strafbar, und das muss man sich wirklich einmal vorstellen, so eine wirklich grausliche, obszöne Nachricht zu bekommen, wie sie die Sigi Maurer bekommen hat. Das ist nicht strafbar. Deswegen hat sie ja hier auch so wenig Handlungsspielraum gehabt und deswegen ist sie auf diese Idee gekommen, jetzt mache ich das öffentlich, weil ich will mir das nicht gefallen lassen. Und das war natürlich ein Tabubruch, weil welche Frau veröffentlicht grausliche, obszöne Fantasien? Das ist ja über sie, ja. Das ist ja auch etwas, wo man sich einmal öffentlich hinstellen muss und das preisgeben muss. Das ist ja auch für viele auch mit einer Scham verbunden und sich hier da als Opfer zu präsentieren. Wer macht das schon? Also das war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Also ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen möchte, der mir noch eingefallen ist, im Zusammenhang mit Spar und dieser Halal-Diskussion, den ich sehr interessant finde, ist, dass es nicht nur einen Shitstorm im Netz gegeben hat, dass Halal-Fleisch verkauft wird, sondern dass auch Verkäuferinnen in den Geschäften persönlich anagitiert worden sind, beschimpft worden sind. Also es gab wirklich konkrete verbale Gewalt auch gegen die Leute, die dort gearbeitet haben. Und das war auch einer der wesentlichen Gründe, warum Spar dann das Halal-Fleisch wieder aus dem Angebot herausgenommen hat, weil sie gesagt haben,
zum Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen.
Ich muss eigentlich für meine eigenen Mitarbeiterinnen jetzt reagieren. Mhm. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Hass im Netz übergreifen kann.
Sozusagen, und dass online und offline nicht getrennt gesehen werden
genau,
kann.
Und dass man das immer gemeinsam sehen muss. Ja. Und dass man aber auch so diese Online-Gefahr auch wirklich einmal erkennt. Also das Hass im Netz, dass das etwas mit uns macht. Mhm. Und dass dieser Hass wirklich etwas bewirkt und deswegen ich der Meinung bin, dass die Gesellschaft als Ganzes absolut gefordert ist, gegen diesen Hass ganz klar Stellung zu beziehen und ganz klar eine Grenze zu ziehen.
Vermutlich könnten wir eine ganze Serie machen. Es gibt noch so viele Rechtsbereiche, die natürlich im Netz Thema sind, von Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht haben wir schon angesprochen. Wir belassen es mal bei diesen Tipps. Vielen Dank, Maria Windhager, für die Zeit. Wir werden die Kanzlei verlinken. Also wer Fragen hat oder auch ein rechtliches Problem hat, also auch als Unternehmer und Unternehmerin, kann ja, also du bist ja Expertin mittlerweile auf diesem Gebiet, kann man sagen. Und da gibt es gar nicht mal so viele.
Ja, das möchte ich vielleicht noch sagen, dass das gar nicht so, dass das auch eine Herausforderung an die Zukunft ist, dass sich einfach mehr auch Anwältinnen und natürlich auch mehr Gerichte und so weiter mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil es doch eine große Spezialisierung erfordert.
Vielen Dank, Maria Windhager.
Ja, danke für die Einladung.
Viel rechtliche Information darüber, wie schaffst du Social Media, und wir fassen nur ausschnittsweise zusammen in unserer Checkliste. Jeder und jeder mit einem Social Media Account hat Pflichten eines Medieninhabers und muss dies auch dort im Impressum angeben. Für Inhalte auf einer Seite ist immer der Medieninhaber oder die Medieninhaberin verantwortlich, für Hasspostings jedoch der Schreiber bzw. die Schreiberin. Bedenkliche Inhalte bitte immer melden, Screenshots machen, und zwar die Screenshots so machen, dass der Zusammenhang nachvollziehbar bleibt und auch darstellbar wird, und gegebenenfalls natürlich Postings auch löschen. Und moderierend eingreifen ist grundsätzlich eine gute Idee. Das war's dieses Mal und wir freuen uns wieder auf Sie das nächste Mal, wenn es wieder heißt: Wie schaffst du das? grünewirtschaft.at